Mal ganz herzliche Grüße von der Brüdergemeinde, speziell von Jan-Christian Kur. Und Sie denken an mich, wenn ich heute hier den Dienst tue. Darüber freue ich mich auch natürlich besonders. Ja, wer sich ein bisschen über mein komisch verbundenes Auto gewundert hat, das ist kein extra Düsentrieb. Das war einfach nur die Folie, die sich auf der rechten Tür nicht lösen ließ, weil die Tür eingefroren war über Nacht. Auch eine Folge davon, dass ich jetzt keinen Carport mehr habe. Aber gut, neue Umstände, neue Möglichkeiten, neue Chancen und auch neue Probleme. Für den heutigen Sonntag möchte ich die Betrachtung aus dem Epheserbrief fortsetzen. Und zwar habe ich in der Reihenfolge heute Epheser 4, die Verse 7 bis 10. Und zur Textlesung bitte ich nochmal aufzustehen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllte. So soll es heute, lieber Herr, ganz speziell um dich gehen und um deine Gemeinde, die du dir geschaffen hast. So sagt es uns dein Wort. Danke, lieber Herr, dass du uns hier zusammenführst. Danke, dass du uns dein wunderbares, kostbares Wort gibst. Danke, dass du uns jetzt dein Wort aufschließen willst durch deinen guten Heiligen Geist, dass du unser Herzen willig machst, anzunehmen, was du uns sagen möchtest. Wir beten dich an, lieber Herr, und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Wir nehmen Platz. Wer sich entsinnen kann, der siebte Vers, den haben wir bei der vorigen Predigt schon mal betrachtet. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Christus gibt, wie er will. Die Vielfältigkeit in der Gemeinde wird vorrangig nicht durch unterschiedliche Charaktere bestimmt, sondern durch unterschiedliche Gaben Christi. Jedenfalls hauptsächlich und maßgeblich. Das, ihr Lieben, wie es in diesem Vers genannt wird, die Vielfältigkeit der Gaben, das ist die Zielfunktion in der Gemeinde. Das ist die Einheit in Vielfalt. Wenn die Unterschiede von uns herkämen, von unserer Art, von unserem Wesen, von unserer Begabung, dann könnte sich wohl der Friede in der Gemeinde manchmal verloren geben. Dann könnte er erschüttert werden und dann könnten sich auch mitunter Neid und Eifersucht, Stolz, ja vielleicht sogar Groll zeigen. Warum kann der, was ich nicht kann? Warum singt die so gut und ich kann überhaupt nicht singen? Warum der und nicht ich? Aber alle solche Fragen verstummen, müssen verstummen vor der Gewissheit, dass Christus allein durch seine Begabung in die Gemeinde hineinwirkt. Christus teilt zu, wie er will. Nicht nach unseren Vorstellungen. Nicht nach dem, was wir uns wünschen. Nicht nach dem, wonach wir uns vielleicht ausstrecken, was wir attraktiv finden. Christus gibt in seine Gemeinde Gaben in großer, wunderbarer Vielfältigkeit. Und das hat nichts damit zu tun, dass der eine mehr und der andere weniger begabt wäre. Alles, was Christus gibt in der Gemeinde, ist notwendig. Und er gibt in der Vielfalt, wie er es will. Und deshalb müssen Neid und Eifersucht, die sich manchmal so ein bisschen untergründig vielleicht auch im Herzen regen, verstummen. Denn Christus gibt, wie er will. Und wir wollen doch Christus nicht kritisieren. Besser ist es zu fragen, was hat Christus denn mir gegeben? Was kann ich denn einbringen? Womit hat er mich begabt für den Dienst in der Gemeinde? Wie kann ich das, was der Herr mir anvertraut hat, in der Gemeinde einbringen zur Auferbauung des Leibes, die ja seine Gemeinde ist? Jeder wird gebraucht. Jeder soll sich einbringen, jeder darf dabei sein. Das ist die Grundlosung in der Gemeinde. Es gibt in der Gemeinde keine Arbeitslosen. Es gibt keine Zuschauer. Sondern Gemeinde, wenn sie wirklich Gemeinde sein will, wie Christus es sich wünscht, lebt in der Vielfalt der Begabungen und befruchtet sich gegenseitig durch die Unterschiedlichkeit dessen, was Christus schenkt. Haben wir das schon immer richtig verstanden? Oder denken wir noch manchmal so ein bisschen, ich kann mich ruhig zurücknehmen, auf mich kommt es nicht an. Lass die mal machen, die haben es ja immer gemacht, die sollen es auch weitermachen. Nein, so eine Funktionärsgemeinde ist nicht das, was Christus will. Er will, dass die Vielfältigkeit der Gaben zusammenwirkt. Und das sagt Petrus auch im ersten Brief, im 4. Kapitel, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der unterschiedlichen Gnaden Gottes. Das ist ja gerade die Herrlichkeit der Gemeinde. Die Gemeinschaft aller miteinander und zueinander in großer Mannigfaltigkeit der Begabung. Ein unendlicher Reichtum aus der Fülle des Christus. Und so wie ein Organismus des Menschen, ein Leib, ein irdischer Leib, nur Leben und Wachstum erleben kann, wenn er gesund ist und funktioniert, so ist auch der normale Zustand und das gedeihliche Wachstum der Gemeinde dadurch bedingt, dass jedes einzelne Glied seine besondere Gabe erkennt und im Dienst der Gemeinde einbringt. Es gibt ein sehr schönes Bild, was Paulus uns im 1. Korinther zeichnet, im 1. Korinther 12, wo er der Gemeinde Korinth und damit der gesamten christlichen Gemeinde zu sagen hat, die Vielfältigkeit ist wichtig, das Zusammenspiel ist wichtig, die Harmonie der Begabung miteinander ist wichtig. Und niemand hat das Recht, sich damit zu rüsten und zu brüsten, dass er ein besonderes Geschenk von Christus empfangen hätte. Alle Begabung ist notwendig und wichtig. Und Der Herr gibt uns auch ein Beispiel mit drei Knechten, die er ganz unterschiedlich begabt hat. Und wo sich auch dieser falsche Gedanke so ein bisschen eingeschlichen hatte, bei dem einen, der nur ein Talent empfangen hat. Ich bin ja nicht notwendig. Lass mal die anderen machen. Der hat 10 und 5, die sollen mal machen. Der Herr spricht über diesen faulen Knecht ein hartes Urteil. Er ist gar nicht dabei bei den Erlösten. Trauriges Schicksal für den, der immer passiv bleibt. Trauriges Schicksal für den, der seinen Fund vergräbt. Und deswegen ermutigt dich der Herr auch mit diesem Beispiel. Sei dabei, mach mit, bete mit, arbeite mit, hilf mit, besuch mit, diene mit. Sei und bleibe in Treue dabei. Vers 8 geht es dann weiter. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wir kommen ja von Weihnachten her und wir wissen alle, nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen beschenken sich ja mitunter mit Gaben. Und wir wissen alle, was es für eine Freude macht, Gaben zu empfangen und Gaben auch zu geben. Sich zu sehen, wie einer sich freut, wenn man ihm was schenkt. Christus ist hinaufgestiegen, heißt es hier, und hat den Menschen Gaben gegeben. Nun ist es aber so, Christus gibt Gaben dem, der sie haben will. Oder anders gesagt, der, der offene Hände hat. Er gibt Gaben dem, der ein reines, ein befreites, von Sünde entledigtes Herz hat. Christus gibt seine geistlichen Gaben in ein Herz, das frei von Sünde ist. Ein Herz, das in Buße und Beugung sich vor Gott beugt. Ein Herz, das stolz ist, ein Herz, das nichts braucht, ein Herz, das in Sünde lebt. Da möchte Christus auch was geben, aber es passt nichts mehr rein. Das Herz ist belegt. Und deshalb gibt er Gaben, wenn du ihm auch etwas gibst, nämlich deine Sünde, deine Schuld am Kreuz ablegst. Ablegen, Christus geben. Dann schenkt er dir himmlische Gaben ins Herz. In ein Herz, was gerne annimmt, was er zu geben hat. Man kann diesen Vers unterschiedlich übersetzen. Ich habe gelesen, er hat er Gefangene gefangen geführt. Man kann ihn aber auch übersetzen, Christus hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Beide Übersetzungsmöglichkeiten sind richtig und haben auch ihre Bedeutung. Was ist damit gemeint, die Gefangenschaft gefangen geführt? Der Triumphzug des Christus. Das Gefängnis der Sünde ist besiegt. Die Gefangenschaft ist gefangen geführt. Der Satan ist entmachtet. Der Tod ist überwunden. Und mit dieser Befreiung von aller Not und aller Sünde, die Christus geschaffen hat, ist auch die Schöpfung befreit. Zur Zeit noch auf Hoffnung, so sagt es Römer 8, 21. Dass die Schöpfung freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also die Natur, die Tiere, alles, was wir als Schöpfung, als Kreatur bezeichnen, ist auf Hoffnung hin befreit und freut sich darauf, an der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes teilnehmen zu dürfen. Das meint dieser Vers. Das heißt, die Gefangenschaft gefangen geführt. Was für eine wunderbare Botschaft ist die Tatsache der Freiheit durch Christus. Kein Wunsch, keine bloße Hoffnung, kein Traum, sondern die Freiheit durch Christus ist Realität. Realität, noch nicht ganz offenbar, insbesondere in der Schöpfung nicht, die noch mit dem Menschen ächzt und seufzt und darauf wartet, auch in den Kindern Gottes noch nicht äußerlich immer sichtbar, aber dennoch eine geistliche Realität, die Freiheit der Kinder Gottes. Und diese Freiheit ist ein Geschenk an jeden, der es will. Diese herrliche Freiheit, die wir in Christus gewonnen haben, die lässt uns aufatmen und bedeutet höchstes Glück. Mensch sein als Gotteskind. Ich habe, als ich am Anfang des Jahres die Jahreslosung gelesen habe, mich so ein bisschen über die Formulierung gewundert. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ja, ihr kennt die Jahreslosung. Ich kannte immer die Übersetzung, Gott nahe zu sein, ist meine Freude. Aber wenn hier steht Glück, dann sagt das eigentlich noch viel mehr. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Wenn du nach einem anstrengenden Tag von der Arbeit nach Hause kommst, wenn du ein Problem gelöst hast oder auch nicht und kommst noch in Gedanken bedrückt nach Hause, machst die Wohnungstür hinter dir zu, legst die Füße hoch, was machst du als erstes? Machst du den Fernseher an, ein bisschen entspannen, ein paar bunte Bilder sehen? Oder legst du eine schöne Musik auf, ein bisschen schöne Musik hören? Oder machst du dir vielleicht einen Tee, einen Entspannungstee, einen Wellness-Tee? Oder schlägst du vielleicht Gottes Wort auf und sagst, ich möchte dem Herrn nahe sein? Ich möchte nach diesem stressigen, anstrengenden Tag jetzt innerlich zur Ruhe kommen und möchte in Gottes Nähe ein Stückchen Glück erleben. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ist es auch dein Glück in diesem Jahr gewesen? Oder suchst du dein Glück bei anderen Quellen? Darf auch alles sein. Gute Musik, schöner Film, ein gesunder Tee, ist alles okay. Aber Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. So sagt es dieser Psalm. Die zweite Möglichkeit der Übersetzung dieses Verses heißt, hat er Gefangene gefangen geführt. Ja, was heißt denn das nun wieder? Doppelt gemobbelt. Nein. Knecht Christi sein heißt im Urtext Christi Sklave sein. Knecht ist schon eine Abschwächung der Übersetzung. Die Originalbedeutung, ich bin kein Urtextler, aber die Originalbedeutung dieses Textes habe ich nachgelesen, heißt Sklave. Sklave Christi sein. Und wenn du ihn Herrn nennst, heißt das auch, du empfindest dich als Sklave Christi. Sonst ist der Ausdruck Herr nicht ehrlich. Wenn er wirklich Herr in deinem Leben sein will und ist, dann bist du Sklave Christi. Und Sklave Christi hat keinen eigenen Willen, sorgt sich nicht um seine eigene Versorgung, macht sich keine Gedanken um den Ablauf seines Lebens, sorgt sich nicht Tag und Nacht um Geld und Gut und dies und jenes, Gesundheit und Wohlergehen, sondern ein Sklave Christi ist voll auf die Güte und Gnade seines Herrn angewiesen. Das war die Bedeutung damals, vor 2000 Jahren haben das alle verstanden. Heute ist der Begriff Sklave uns weitestgehend entfremdet und abhanden gekommen. Aber MacArthur hat mal ein sehr gutes Buch geschrieben, Sklave Christi sein, was das eigentlich bedeutet. Wenn du ihn Herrn nennst, bist du auch Sklave. Und ein solcher zu sein, bedeutet von Christus gefangen zu sein. Denn er hat Gefangene gefangen geführt. Das heißt, du bist von der Gefangenschaft der Sünde befreit, zur Gefangenschaft Christi berufen. Komisch, ne? Habt ihr das schon mal so gesehen? Dass wir Gefangene Christi sind? Dass wir seine Sklaven sind? Römer 6, Vers 22 sagt: Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jeder Mensch ist immer jemandes Sklave. Es gibt keinen wirklich freien Menschen. Gibt es nicht. Warum gibt es denn nicht? Entweder er ist in der Dunkelheit und hat den Bösen zum Herrn, oder er ist im Licht und hat den Guten zum Herrn. Entweder Satan ist der Herr oder Christus ist der Herr. Es gibt keinen Mittelweg, es gibt keine Grauzone. Es gibt nur Dunkelheit und Licht, geistlich verstanden. Und deswegen kann ein Mensch immer nur entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite Sklave sein, Knecht sein, zugehörig sein. Jeder Mensch, geschaffen von Gott nach seinem Ebenbild, wählt hier selbst. Jemand sagte einmal, ihr kennt diesen Satz von mir schon, in der Hölle und im Himmel gibt es nur Freiwillige. Gott zwingt keinen zum Himmel und er verdammt auch keinen zur Hölle. Jeder Mensch wählt hier selbst. Jeder Mensch ist mit einem freien Willen ausgestattet und darf wählen, wem er zugehörig bleiben und sein möchte. Und dann geht es weiter. Das Hinaufgestiegen aber was besagt des anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Der Herr Jesus kam vom Gottesthron freiwillig aus Liebe auf diese Erde. Aus Liebe zu uns Sündern, die wir ihn verachtet und abgelehnt haben. Und manchmal ist diese Ablehnung, diese Verachtung auch bei Christen immer noch so in Restbestandteilen da, indem man ihn für unwichtig hält, indem man ihn auf Platz 2 und 3 zurücksetzt. Diese Liebe ist ebenso unerklärlich wie unverständlich, da an uns nichts Liebenswertes war und ist. Wie muss der heilige und reine Gottessohn unter der Sünde und der Ablehnung der Menschen gelitten haben? Mehr noch, er lud sich die Sünde auf und starb am Kreuz, vom Vater verlassen. Er, der immer vollkommen eins mit dem Vater war und in einer unbeschreiblichen Harmonie mit seinem Vater, mit seinem Gott lebte. Dieser Christus ohne Schuld und Sünde starb verachtet, gemartert, von Menschen verachtet, von Gott verlassen am Kreuz. Das bedeutet, dass er in die tiefste Tiefe ging, in die absolute Verlorenheit, in den Tod. Das verbirgt sich hinter dem Wort herabgestiegen. Und weil der Herr so tief herabgestiegen ist, deshalb ist er auch hinaufgestiegen über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Die konkordante Wiedergabe dieses Verses lautet noch ein bisschen anders und die will ich uns mal lesen. Der da hinabsteigt, derselbe ist es, der auch hinaufsteigt, oben über alle, die der Himmel sind, auf dass er das All vervollständige. Der auferstandene Herr ging nicht nur in den Himmel als einen Ort verstanden, sondern er ging zum Thron der Majestät in den Himmeln, zum Thronsaal Gottes. Und alle, die der Himmel sind, meint die höchsten Engelfürsten, die höchsten geschaffenen Majestäten. Christus, der Menschensohn, wie Daniel, der Prophet, ihn sieht. Christus, der Löwe aus dem Stamm Juda, wie ein Ältester in der Himmelswelt ihn beschreibt. Christus, das geschlachtete Lamm, wie die Engel ihn nennen. Dieser Christus ist oben über alle Schöpfung gesetzt und über alle himmlischen Wesen. Christus erhält nicht bei ihnen seinen Ort, sondern darüber, als wäre er einer von ihnen, sondern er ist der Herrscher des Alls, der Herrscher aller Engelfürsten, der Herrscher alles Geschaffenen. Und er tritt zum Thron des Vaters. Nichts ist von seiner Regierung ausgeschlossen. Für alle im Himmel und auf der Erde hat und gibt er das volle Lebensmaß. Als der vollkommene Herrn erfüllt und vollendet er das Weltenall, die Schöpfung und die Gemeinde. Und wenn wir es recht bedenken, die gesamte Schöpfung, das gesamte All, alles Sichtbare, Materielle, Geschaffene, ist nur dazu da, um den Weg seiner Gemeinde zur Vollendung, zur Herrlichkeit zu befördern. Das All wird vergehen. Alles Geschaffene wird zerfließen. Petrus sagt, es wird zerschmelzen. Alle Himmel, die Erde, alles Materielle wird vergehen. Aber die Gemeinde bleibt. Die Gemeinde vergeht nicht. Und Christus hat das All nur geschaffen, um seinen Kindern den Raum und die Hilfe und den Segen zu geben, den die Gemeinde auf dem Weg zur Vollendung benötigt. Das ist die Funktion des Weltenalls. Er, das Haupt, ist vollkommen vollendet und er gestaltet sich seinen Leib, die Gemeinde, und wird sie ebenso vollenden. Und genau dazu gibt er himmlische Gaben, das, was ich zu Anfang sagte, weil Christus sich selbst seine Gemeinde vollendet, gibt er himmlische Gaben in aufnahmebereite Herzen, in offene Hände, in Menschen, die sagen, du sollst mein Herr sein. Paulus spricht von einem geistlichen Tempel, der die Gemeinde ist. Ein geistlicher Tempel. Christus, der die tiefste Tiefe durchschritt und die höchste Höhe einnahm, der hat auch alle Macht und Möglichkeit, sich seine Gemeinde zu berufen und zu vollenden. Er, der dich errettet hat, kann auch dich zu seinem treuen Diener und Mitarbeiter machen. Das größere Stück der Arbeit für Christus war sicherlich, dass er uns retten musste. Die Sünden wegnehmen und uns vom Eigenwillen befreien konnte. Das war sicherlich das größere Stück. Aber dich zu seinem treuen Diener zu machen, gehört auch dazu. Und das will er auch durch dieses Wort bewirken. Sollte er, der uns begabt hat, nicht auch befähigen können, mit dieser Gabe ihm und den Geschwistern zu dienen? Er kann es, er will es. Bist du dazu bereit? Hier, wie so oft, hängt alles daran, ob wir den Herrn vertrauen oder nicht. Ob wir ihn machen lassen, ob wir ihm gehorchen, ob wir ihm treu sind oder nicht. Es hängt von der Liebe ab, die er uns durch seinen Heiligen Geist ins Herz gegossen hat, ob sie in uns die Liebe zu ihm und den Geschwistern bewirken kann, die uns zu Treue und Gehorsam führen will. Dein und mein von Gott bestimmter Platz in der Ewigkeit ist nach Epheser 2, Vers 6 mit Christus zu sitzen in der Himmelswelt. Wer sich noch erinnern kann, in einer der vorigen Predigten habe ich das sehr ausführlich beschrieben. Mit Christus zu sitzen in der Himmelswelt. Wo genau? Zur Rechten des Thrones der Majestät, nach Hebräer 8, Vers 1. In welcher Form? Als was? Als Leib Christi. Die Gemeinde, so sagt es der Herr, ist sein Leib. 1. Korinther 12, 27. Und wer genau ist dabei? Wer überwindet? Sagt der Herr in Offenbarung 3. Dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Nicht wer in eine Liste eingetragen ist, nicht wer irgendwo dazugehört, sondern wer überwindet, wer mich liebt, wer mir dient, wer meine Gegenwart zum Glück hat. Der wird mit mir auf meinem Thron sitzen. Und was werden wir auf diesem Thron tun? Offenbarung 22,5 kennt ihr alle. Herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Matthäus 5, Vers 8 sagt, Gott schauen Wir werden Gott schauen, in allem, in all seiner Herrlichkeit. Unvorstellbar für uns heute. Und das Allerhöchste und Schönste, wie ich es empfinde, Offenbarung 22, 4, wir werden sein Angesicht sehen. Gottes und Christi Angesicht sehen. Was kein Mensch, kein irdischer Mensch vermag. Die verherrlichte Gemeinde wird sein Angesicht sehen. Dem Herrn in die Augen schauen. Gott, dem liebenden Vater, dem Schöpfer aller Dinge, in die Augen schauen, ins Angesicht sehen, zu erkennen, wie Gott ist. Lohnt es sich dafür, schon jetzt zu dienen und ein Überwinder zu sein? Lohnt es sich dafür, Sünde und Ungehorsam aufzugeben und die Erlösung in Christus mit allen Gaben der Himmelswelt anzunehmen? Diese Frage musst du ganz alleine beantworten. Aber eine Hilfestellung kann sein, was Josua im 24. Kapitel Vers 15 sagt, wo er zu seinem Volk Israel sagt, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Und was sagt er dann? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Gott segne dich auch durch dieses Wort zu einer guten Entscheidung für die Ewigkeit. Amen.